Boah, war das mental stark. Herzlich willkommen zu Mental Darts Masters, dem Podcast für mentale Stärke im Dartsport.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mental Darts Master. Und auch heute geht es wie immer um dich und deine mentale Stärke. Am Beispiel der Profis mal wieder, denn es ist ein bisschen was vorgefallen. Und da möchte ich euch natürlich wieder mit auf den Weg nehmen, weil ich glaube, da können wir alle noch ganz gut was von lernen. Ihr seht, alle, die den Videopodcast anschauen, ich bin wieder in meinem Büro. Hab aber meine Tochter wieder dabei. Nichtsdestotrotz, wir gehen am besten direkt rein in die Inhalte und wir starten wie immer mit dem mentalen Moment der Woche. Und der kommt dieses Mal aus der Premier League. Es war ja gar nicht so viel zu spielen. Und von Jonny Clayton. Jonny Clayton, muss ich sagen, macht mir in den letzten Wochen sowieso richtig, richtig viel Spaß. Der spielt einfach richtig gut. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Wer von euch hätte gedacht, als er das Premier League Line-Up gesehen hat? Ja, Jonny Clayton ist nach mehr als der Hälfte der Spieltage on top. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich nicht. Ich mochte ihn schon immer von seiner Art und Weise zu spielen. Da gehe ich vielleicht mal in einer gesonderten Folge drauf ein, was den so besonders macht und was mir an ihm persönlich so gefällt, weil auch von ihm kann man richtig viel lernen und sich abschauen. Aber der mentale Moment der Woche kommt direkt aus, ich glaube, es war dem ersten Spiel gegen Luke Humphries. Er muss gegen Luke Humphries in den Decider oder, wir können es auch andersrum sagen, er zwingt Luke Humphries in den Decider, denn eigentlich von der Ranglistenposition ist der Luke Humphries der Bessere. Aber ich war total gespannt auf diesen Decider, weil hier wieder genau zwei Sachen aufeinanderprallen. Wir haben die ganze Zeit in den letzten Folgen schon über Luke Humphries gesprochen und der steckt einfach nicht in einer Krise, aber in so einer kleinen Ergebniskrise, würde ich sagen. Er spielt ja nach wie vor gut und wenn du dann aber in den Decider musst und merkst einfach, ach, in letzter Zeit, da passen die Ergebnisse nicht so und es fehlt nur so ein kleines Quäntchen Glück vielleicht manchmal auch oder die kleine Prise Selbstsicherheit zu Vertrauen, dann sind diese Decider manchmal leider Gift. Er muss in den Decider oder Jonny Clayton zwingt ihn in den Decider, je nachdem, wie man möchte. Und wir kommen in den Finish-Bereich. Und beide sind im Finish-Bereich. Clayton hat 84 Rest, vor ihm ist aber Humphries dran. Ich weiß nicht mehr genau, was er Rest hatte, aber ich glaube, es war ein High-Finish sogar. Und der erste steckt dann perfekt im Triple und es ist klar, er kriegt einen Match-Start. Und ich sage ungelogen noch zu meiner Frau, wenn Humphries das nicht macht, dann ist Clayton wieder da und watscht ihm das um die Ohren. Und Humphries kriegt diesen Dart auf Tops, er verpasst ihn relativ knapp und dann kommt Clayton und ich sag nochmal zu meiner Frau, der macht das jetzt und wahrscheinlich auch noch über Bullseye. Und dann trifft er Single 20, Single 14, Bullseye. Und das ist ein Typ, ne, dass er auch wirklich diese Momente dann rausnimmt. Also ich hätte mich natürlich auch täuschen können, aber allein, dass ich Jonny Clayton das gerade zutraue und wahrscheinlich viele von euch auch, zeigt, in was für einer mentalen Verfassung dieser Typ ist. Der traut sich das einfach zu, der nimmt sich jede Chance mit, die er hat. Der sieht jede Situation, die er bekommt, als Chance. Und das ist, glaube ich, das, was ihn gerade unterscheidet von Luke Humphries. Luke Humphries empfindet in diesen Situationen eher Druck. Ich muss das jetzt machen. Und er hat ja genauso nur einen Matchstart. Also Jonny Clayton hat genauso nur einen Matchstart wie Luke Humphries. Aber die Betrachtungsweise, der Umgang mit dieser Situation ist einfach ein anderer. Und das kommt natürlich aufgrund dessen, wie die Ergebnisse in letzter Zeit laufen, dass es beim Humphries vielleicht ein paar Mal in diesen engen Partien nicht geklappt hat und dann stehst du natürlich vor dieser nächsten engen Situation wieder da. Aber du siehst, auch wenn du die richtige Betrachtungsweise hast, wenn du es schaffst, in die Situation zu kommen, zu sagen, ey, ich habe einen Dart auf Doppel, ich habe eine Chance und ich glaube jetzt daran, dann steigt einfach die Chance, dass diese Dinge auch reingehen. Und das wird bei Luke Humphreys auch wieder der Fall sein. Luke Humphreys braucht jetzt mal diesen einen Moment, wo es halt klappt. Aber Johnny Clayton, ich ziehe meinen Hut, er zieht dann auch den gesamten Abend, er holt sich wieder den Tagessieg. Und weil er einfach diese Momente hat. Er ist nicht der Spieler, der reihenweise die Leute gerade an die Wand spielt mit 105 plus Averages und so weiter. Er nimmt sich einfach das, was er kriegen kann. Er ist da, wenn jemand anders nicht da ist. Und das ist eine Qualität, die ist vor allem hier oben im Kopf. Die ist mental. Das ist nämlich nicht einfach, ich spiele gerade geisteskrank gut und deswegen schlage ich alle. Da muss ich mental gar nicht unbedingt immer in bester Verfassung sein, wenn ich einfach spielerisch super gut bin. Und das ist eben das, wo ich sage, da kann sich ein Luke Humphreys noch verbessern zum Beispiel. Da würde ich ihn trennen von Johnny Clayton. Wenn es darum geht, wer ist mental stark, würde ich immer eher Johnny Clayton nehmen als Luke Humphreys. Auch wenn Luke Humphreys mehr Titel, größere Titel und so weiter gewonnen hat. Weil Luke Humphreys ist, habe ich schon mehrfach gesagt, für mich der beste Spieler auf der Tour, wenn es um das reine Spiel geht. Aber, und ich glaube, das hat er auch im Nachgang gesagt, er muss irgendwie jetzt die richtigen Stellschrauben finden, damit er diese Dinge auch einfach wieder gewinnt. Und für mich, vielleicht wird er auch mittlerweile schon betreut in diesem mentalen Bereich, das weiß ich nicht, aber für mich wäre das da anzusetzen, zu sagen, pass auf, du musst nur in Anführungszeichen, den richtigen Umgang mit diesen Situationen finden. Realisieren, auch wenn es jetzt gerade in den letzten Wochen vielleicht häufiger nicht geklappt hat, du hast immer eine Chance, weil die Chancen sind da. Die Darts auf Doppel sind da. Die Matchdarts hat er in fast jedem Spiel. Das heißt, er ist eigentlich spielerisch immer der bessere Spieler. Er kriegt es nur mental am Ende nicht zu. Deswegen, nur schon mal für euch, schaut euch Johnny Clayton an. Der macht in letzter Zeit wahnsinnig viele Dinge richtig. Was der noch alles richtig macht, da habe ich mir überlegt, dann werde ich in den nächsten Wochen wahrscheinlich mal eine gesonderte Folge zu ihm machen. Deswegen hatte ich euch ja auch in der letzten Folge gefragt, ey, welches Spielerprofil würde euch denn mal interessieren? Ich habe ein anderes Thema für heute als Hauptthema. Und zwar ist das ein Thema, was ich in meinem vorletzten Reel, ist es mittlerweile, am Samstag habe ich das, glaube ich, gemacht, noch hochgeladen habe. Und das hat sehr, sehr hohe Aufmerksamkeit bekommen, vor allem in den Kommentaren. Es geht um Luke Littler und um die Berichterstattung rundherum, ganz konkret um einen Artikel, den ich auf ran.de zu diesem, sagen wir mal, Littler-Gate, wie ich es in der letzten Folge und dann jetzt das Littler-Drama vielleicht bei der letzten Premier League-Veranstaltung in Brighton auch gelesen habe, weil diesen Artikel fand ich persönlich, und das sage ich auch hier nochmal, absolut falsch. Und da steckt für mich, wenn das weitergehen würde so, auch eine gewisse Gefahr drin. Und da wollte ich in meinem Reel drauf aufmerksam machen. Und ich habe dann gemerkt, in den Kommentaren driftet es jetzt sehr darauf ab, ob jemand Luke Littler mag oder nicht. Weil man hat, oder das habe ich tatsächlich unterschätzt. Ich hätte nicht gedacht, dass Luke Littler so polarisiert, wie man das in diesen in den Kommentaren lesen kann. Trotzdem danke ich euch allen für die vielen Kommentare, denn erstens finde ich es sehr, sehr wichtig, nicht jeder muss meiner Meinung sein. Also das ist auch klar. Ja, ich gebe da natürlich meine Meinung zum Besten und sehe vielleicht auch manchmal noch andere Hintergründe und das ist ja auch völlig okay. Und trotzdem bin ich damit aber fein, wenn jemand anders das anders sieht. Und ich finde, das macht eine gute Diskussion auch aus. Und wirklich 90-95% der Kommentare sind da auch sachlich und auf einer Ebene, wo ich sage, super gut, genau diesen Austausch möchte ich. Und ich bin damit fein, wenn ihr nicht zu 100% mir da vielleicht zustimmt. Aber ich habe auch gemerkt, dass viele Kommentare gar nicht in die Richtung gehen, auf die ich eigentlich aufmerksam machen wollte. Ich wollte gar nicht so Luke Littler heilig sprechen. Und das kann ich jetzt hier eben vielleicht nochmal ein bisschen klarer machen. Und dazu muss ich ein bisschen ausholen. Also erstmal, was war passiert? Worum ging es mir? In Brighton kommt Luke Littler auf die Bühne und im Gegenzug zu, was in manchen Kommentaren stand, dass ich da falsch liegen würde, Luke Littler wird direkt ausgebuht beim Walk-On. Also er hat in Brighton selber noch gar nichts gemacht, keine Geste, kein Dart geworfen und er wird direkt kollektiv vom gesamten Publikum ausgebuht. Und das als Engländer in England hat mich schon erstaunt, sagen wir es mal so. Dann ging es ja noch weiter. Er hat dann, als er oben auf der Bühne war, auf dieses Buhen so ein bisschen reagiert mit einmal ans Ohr fassen und so einer Geste wie, was wollt ihr, was ist los? Mit so ein bisschen Unverständnis. Das haben viele Luke Littler schon als sehr negativ ausgelegt, dass er da aufs Publikum reagieren würde. Aber da stelle ich euch mal die Frage. Jetzt stellt euch mal die Frage, ihr seid 19. Ihr gewinnt gerade eigentlich alles, was es zu gewinnen gibt. Und dann kommt ihr auf die Bühne im Heimatland und ein Publikum pfeift euch kollektiv aus. Wie würdet ihr reagieren? Würdet ihr sofort mit Verständnis reagieren und sagen, oh ja, sorry, das letzte Woche in Manchester, das war nicht so gut, das hätte ich anders machen müssen und so weiter. Jetzt mal völlig unabhängig davon, ob ihr Luke Littler mögt oder nicht. Würdet ihr da völlig rational, unemotional, super reagieren können? Ich glaube, da kann sich keiner von uns freisprechen, weil wir nicht in der Situation sind. Und das, da finde ich, hat er gar nicht so übertrieben reagiert. Natürlich kann er die Reaktion lassen. Aber ich kann mich persönlich auch nicht freisprechen, ob ich da nicht auch irgendwie mit einer Geste drauf reagieren würde, weil er hat einfach, glaube ich, damit gar nicht gerechnet. Und das geht ja dann noch weiter, dass das losgeht und jeder Dart, der am Triple vorbeigeht, wird abgefeiert. Also es ist ganz klar, das Publikum ist hier kollektiv gegen Luke Littler. Das ist auch nicht für Stephen Bunting, sondern das war gegen Luke Littler. Und das finde ich persönlich schon schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, egal ob ich jetzt Luke Littler gut finde oder nicht, er ist 19. Und es gab viele Kommentare, die sagen, er ist aber auch schon 19. Es gibt andere, die können das mit 19 schon und so weiter und können sich da besser verhalten. Und ja, können andere. Das heißt aber nicht, dass mit 19 eine Entwicklung abgeschlossen ist. Und das ist sogar, das kannst du wissenschaftlich sogar nachlesen. Das Gehirn ist mit 19 nicht fertig. Und dein Charakter ist auch nicht fertig mit 19. Schaut euch doch andere Spieler an. Gervin Price hat doch auch sich charakterlich mit Sicherheit weiterentwickelt. Vom einstigen Bad Boy, jetzt wahrscheinlich nicht mehr der Bad Boy. Er ist mit Sicherheit immer noch jemand, der nicht überall beliebt ist. Aber mittlerweile warten die Leute, fordern eher das Pushen, das lautstarke Pushen ein. Und früher wurde er dafür kollektiv ausgepfiffen. Und das fand ich damals übrigens auch schon nicht gut, weil das ist die Herangehensweise von Gervin Price gewesen, mit Emotionen auf der Bühne, mit diesem gesamten Druck, den Erwartungshaltungen umzugehen. Nur weil mir dieser Umgang nicht gefällt, sollte ich jemanden nicht auspfeifen. Es muss mir nicht gefallen, ich muss deswegen nicht Fan von ihm sein. Aber jemanden auspfeifen, ich glaube, dass wir häufig da nicht sehen, was das in der Folge mit Spielern machen kann. Und da denke ich eben schon immer ein bisschen weiter, weil wir leider auch im Sport schon andere Dinge gesehen haben. So, das erstmal dazu. Jetzt geht es mir aber gar nicht unbedingt um dieses Spiel von Luke Littler und ob Luke Littler da gut reagiert hat oder nicht, sondern mir geht es um den Bericht danach. So, jetzt hat das Publikum eben entschieden, wir pfeifen den kollektiv aus, weil er in Manchester sich falsch verhalten hat. Weil er sich in der Woche nicht bei Rian van Veen oder öffentlich entschuldigt hat. Hat er übrigens bis heute nicht. Er sieht das bis heute anders. Kann man drüber denken, wie man will. Ich bin auch nicht bei allem auf Luke Littlers Seite. Das möchte ich mal ganz klar sagen. Ich finde auch, natürlich kann man da sagen, ey, pass auf, ich habe das anders gemeint in Manchester. Ich wollte nicht gegen dich gehen. Du hast die Geste so aufgefasst, als wäre sie gegen dich. Ich habe die anders gemeint, aber sorry, wenn das so ankam, das war nicht meine Absicht. So, das wäre wahrscheinlich das Beste und da könnte man mit ihnen mit Sicherheit auch besser beraten und so weiter und so fort. Ja. Hat er nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob die Strafe wirklich sein muss, einen 19-Jährigen komplett kollektiv auszupfeifen. Weil ich habe immer das Bedenken, was macht das mit seiner mentalen Verfassung, wenn das jetzt häufiger der Fall wäre. Am Ende war es nur eine Sache. Ich habe ja in der letzten Folge schon gesagt, okay, komm, Manchester, das war nicht richtig. Das war ein Fehler. Das war vielleicht war auch nicht der erste Fehler. Viele haben gesagt, Johannes, das war doch nicht sein erster Fehler. Wir reden hier sehr viel über den moralischen Kontext. Und da haben wir alle einen anderen moralischen Kompass. Nur weil Luke Littler das anders macht, wie ich es moralisch vertreten würde, ist das noch lange kein Fehler. Das müssen wir, glaube ich, auch verstehen oder müsst ihr in diesem mentalen Kontext so ein bisschen verstehen. Ich würde es anders machen. Ich persönlich würde es auch anders machen als Luke Littler. Ich würde auch eher versuchen, glaube ich, das Publikum mehr auf meine Seite zu holen. Aber wenn das sein Umgang mit der Situation ist, ist das seine Sache. Ob ich das gut finde oder nicht, weiß ich nicht. Bisher fand ich, waren viele Dinge, die er gemacht hat, nicht gegen jemanden gerichtet. Die waren vielleicht, kamen vielleicht arrogant rüber. Aber wie ist denn Michael van Gerwen? Michael van Gerwen hat doch auch eine gewisse Arroganz an sich. Wir interpretieren eine gewisse Mimik, ein gewisses Verhalten, was nicht, sagen wir mal, Johnny Clayton-like anliegt, mit immer dem fröhlichen Handshake, immer ein Lächeln auf den Lippen, interpretieren wir häufig als Arroganz. Jetzt ist aber nicht jeder Typ gleich und nicht jeder geht mit jeder Situation gleich um. Das bedeutet, manche brauchen vielleicht auch zum Selbstschutz erstmal auf der Bühne, wenn die Emotionen mit da sind, einen gewissen Umgang für sich selbst. Ob ich den als Zuschauer, neutraler Zuschauer gut finde oder nicht, das ist was anderes. Wir müssen bedenken, das, was in Manchester passiert ist, dieses Reagieren auf den Fehlwurf von Van Veen, war in der Emotion. Ich habe das in der letzten Folge ja schon beschrieben. Du hast eine riesen Erwartungshaltung, vielleicht von außen, aber auch von dir selbst, weil du in Manchester unbedingt gewinnen willst. Das heißt, du bist emotional total aufgeladen. Und deswegen passiert dann diese Reaktion, die falsch war, die ich auch so nicht gutheiße. Fand ich auch nicht richtig. Und ich fände es auch besser, wenn er danach eher einsieht, ey, das war falsch, da war ich zu emotional. Aber in der Emotion entscheiden wir häufig nicht unbedingt immer richtig. Deswegen habe ich letzte Woche auch gesagt, Emotionen sind ein schlechter Berater. Und da sage ich, er ist 19. Wenn er 25 ist, macht er diese Reaktion nicht, sage ich euch. In ein paar Jahren wird er diese Reaktion nicht machen. Weil er kriegt doch die Quittung in Manchester. Deswegen habe ich letzte Woche auch gesagt, ey, bauschen wir das Thema gar nicht so auf. Der hat selber die Quittung bekommen, weil er hat sich selber da emotional mit so aufgeladen, dass er selber das Doppel nicht getroffen hat. Rian van Veen bestraft ihn sportlich, indem er eben nach Hause schickt. Gut ist, da war für mich das Thema gegessen. Luke Littler verhält sich seltsam bis komisch bis arrogant, kriegt aber die Strafe an Bord. Lassen wir es doch gut sein. Warum muss ich ihn eine Woche später auspfeifen? Er hat doch die Strafe bekommen. Er hat doch die Strafe von Rian van Veen bekommen. Warum bin ich jetzt die moralische Polizei und sage, ey, ich pfeife dich jetzt kollektiv aus, ich bestrafe dich nochmal zusätzlich, nur weil du dich nicht entschuldigt hast? Das finde ich nicht richtig. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich eigentlich hin will. Und dann habe ich am Samstag diesen Artikel auf ran.de gelesen, wo ein Journalist, ein Redakteur einen Kommentar schreibt und sagt, wegen Manchester und weil er jetzt seinen ersten TV-Average unter 90 gespielt hat und auf dieses Auspfeifen ganz klar reagiert hat. Er hat ganz klar mental auf das Auspfeifen reagiert. Der kam damit nicht klar. Der kam nicht damit klar, dass da, keine Ahnung, wie viel Tausend in Brighton reinpassen, gegen ihn sind. Er hat ganz klar darauf reagiert. Und dann schreibt ein Redakteur einen Bericht, Luke Littler befindet sich mit seiner Karriere am Scheideweg. Er befindet sich jetzt, nachdem er den Fehler in Manchester gemacht hat, wo er emotional reagiert hat, wo er in der Emotion reagiert hat. Wer weiß, wie er reagieren würde auf die Situation, wenn man ihn jetzt unemotional fragt. Würde er vielleicht sagen, jo, ich würde es ein bisschen anders machen. Deswegen entschuldigt er sich vielleicht trotzdem nicht. Ja, okay, kann man ihm ankreiden. Aber ich glaube, würde er anders machen. Und ich habe auch gesagt, in ein paar Jahren macht das auch anders. Oder wahrscheinlich beim nächsten Mal schon, weil er hat das Spiel ja nicht gewonnen. Er hat ja selber in der Konsequenz gespürt, okay, das hat mich ja gar nicht weitergebracht, was ich da gemacht habe. Also macht das automatisch das nächste Mal anders. Und dann wird er ausgepfiffen, er reagiert darauf mit seinem schlechtesten Spiel, was er je gemacht hat. Und dann befindet sich eine Karriere, die gerade mal 2 Jahre dauert. Luke Littler hat 2 WM-Titel, er hat jedes Major gewonnen, außer die European Darts Championship. Er gewinnt gefühlt jedes Turnier, alles was man gewinnen kann, gewinnt der Typ. Er hat das Niveau im Darts auf ein neues Level gehoben. Und er hat, in meinen Augen, natürlich ist er nicht der Einzige, der für den Darts-Boom verantwortlich ist. Aber er hat diesen Dartsport schon verändert, weil er das Niveau auch der anderen Spieler mit angehoben hat. Weil die anderen Spieler gesehen haben, okay, wir müssen uns weiterentwickeln. Da gibt's einen, der spielt, macht 100, ein 100er Average zum Standard. Der hat in der Jugend einen riesen Boom ausgelöst. Und das ist eine ganz klare Veränderung, die in meinen Augen andere vor eben Phil Taylor, Raymond van Barneveld vielleicht nicht so geschafft haben. Ein Michael van Gerwen. Jetzt gibt's einen 19-Jährigen, der mit 17, mit 16 da auf die Bühne kam, mit 17 Profi wurde. Der hat den Boom bei den Jugend ausgelöst. Und die Jugend ist die Basis für diesen Sport, für die Zukunft des Sports. Und der hat dafür gesorgt, dass noch mehr Darts im Fernsehen kommt, noch höhere Preisgelder und so weiter. Unter anderem. Aber er ist ein ganz klarer, wir brauchen Luke Littler, damit Darts dasteht, wo er jetzt steht. Und wegen 2 Leistungen gibt es einen Reporter, der sagt, Luke Littler befindet sich am Scheideweg. Und ich verstehe den Artikel so, dass er sagt, jetzt entscheidet sich, ob seine Karriere gut oder schlecht wird. Ob seine Karriere zu Ende geht oder nicht. Und das finde ich absolut daneben. Jemanden, der 2 Jahre lang alles abgerissen hat, was man machen kann, wegen 2 mieser Auftritte, einmal einer mentalen, nicht optimalen, einer moralisch nicht optimalen Leistung und einmal seines schlechtesten Averages, der aber eine Reaktion auf das Publikum war. Wer weiß, wie er gespielt hätte, wenn er nicht ausgebuht worden wäre. Seine Reaktion war ganz klar, wir haben ganz klar gesehen, okay, damit wird der 19-Jährige, der als Wunderkind gilt, der eigentlich alles ab kann, so war er bisher, wir haben ihn bisher wahrgenommen mit, der kann fast jeden Druck aushalten, da konnte er dem Druck nicht standhalten. Und dann kriegt er von den Medien quasi vorgesetzt, jetzt befindest du dich am Scheideweg. Jetzt entscheidet sich, wohin deine Karriere geht. Und da sage ich nein. Und das finde ich nicht gut, weil da kommen wir zu einem anderen Thema, da kommen wir zum Thema mentale Gesundheit, nämlich durch Druck von außen. Und da komme ich nochmal darauf zurück, er ist eben erst 19. Weil Luke Littler hat halt so viel gewonnen und ich glaube, deswegen vergessen wir, wie kurz der Junge eigentlich erst dabei ist. Der Junge ist gerade mal 2 Jahre auf der Profitour. Und in 2 Jahren bist du von deiner moralischen, von deiner spielerischen, von deiner mentalen Entwicklung, wie du mit Situationen umgehst, nicht fertig. Und die Jungs im Tops-Tops-Tops-Podcast haben das ganz gut gesagt. Luke Littler hatte doch bisher noch gar keine Krise. Und das ist in meinen Augen ja auch keine Krise, aber das ist jetzt natürlich mal ein Moment, wo man merkt, jetzt kommt mehr Gegenwind. Jetzt kommt mehr Gegenwind als sonst. Bisher wurde er gefeiert für vieles, was er gemacht hat. Aber jetzt kam mal der schlechteste TV-Average. Jetzt kam mal, wo er wirklich Gegenwind aus vielen Lagern bekommen hat für sein Verhalten. Davor wurde gesagt, ja, arrogant, okay. Aber es wurde nicht weiter thematisiert. Jetzt kommt viel Gegenwind. Jetzt entscheidet sich vielleicht, jetzt sehen wir ein bisschen, wie reagiert ein Luke Littler auf sowas. Und wir sehen eben, dass er nicht eine Maschine ist, die reihenweise diese 100er Averages produzieren kann. Und jetzt müssen wir aber auch ein bisschen Zeit geben und eine Entwicklung geben, dass er sich auf sowas anpassen kann, dass er eben lernen kann, wie gehe ich denn mit sowas um? Denn viele Kommentare gingen dahin, ja, Luke Littler ist ein schlechter Verlierer und das muss er lernen, das können andere besser, andere sind bessere Verlierer und so weiter. Ja, stimme ich auch voll und ganz zu. Aber jetzt wieder die Frage an dich. Stell dir mal vor, du bist Luke Littler. Du bist 16, kommst zur WM, kommst direkt ins Finale. Du bist mit 17 in deinem ersten Profijahr und rasierst völlig. Alle gestandenen Profis schlägst du. Du gewinnst ein Turnier nach dem anderen und holst den WM-Titel. Du bist 18 und wiederholst dieses Jahr. Du wirst wieder Weltmeister. Du gewinnst, du gewinnst, du gewinnst, du gewinnst. Wo soll er denn das Verlieren lernen? Wann soll er denn lernen, ein schlechter Verlierer, ein guter Verlierer zu sein? Der muss das lernen. Und das hat er bisher nicht gelernt. Das konnte er bisher nicht lernen, weil es nur steil bergauf ging. Und jetzt ist es in meinen Augen ein Fehler, ihm diese Entwicklung nicht zu geben. Und deswegen sage ich, er ist erst 19. Und ein Kilian van Veen ist nicht viel älter. Aber ein Kilian van Veen hat, glaube ich, viel mehr schon durch. Ein Wessel Naiman ist auch nicht viel älter. Aber der hat auch schon ganz andere Momente durch. Mit Sperrung und so weiter. Die kennen Löcher, Täler und Tiefen. Luke Littler kennt die noch nicht. Luke Littler kann, was das angeht, vielleicht noch gar kein guter Verlierer sein. Weil er diese Situationen noch gar nicht so häufig kennt. Und wer meine Arbeit kennt, der weiß, der kennt das Modell Reiz, Reaktion, Konsequenz. Und das muss erstmal angeworfen werden. Ein Reiz wirkt auf mich, ich reagiere darauf und ich erhalte eine Konsequenz. Wenn die Konsequenz gut ist, dann mache ich das wieder. Wenn die Konsequenz schlecht ist, dann lerne ich daraus und passe meine Reaktion an, weil den Reiz kann ich nicht verändern. Und dann verändert sich idealerweise auch die Konsequenz. Wenn ich Luke Littler aber nicht die Möglichkeit gebe, das zu machen, und ob mir das gefällt oder nicht, dass er hier jetzt falsch reagiert hat. Aber wir sind doch alle nicht frei von Fehlern, ne? Wir haben doch alle schon mal moralisch falsch reagiert. Und haben das vielleicht auch nicht gleich in der ersten Woche eingesehen. Ja, okay. Vielleicht musste er mal spüren, wie es ist, wenn er ausgebuht wird. Vielleicht war das die nötige Konsequenz, die er vielleicht auch mal gebraucht hat, um zu sehen, okay, ich kann mich nicht wie freiwillig verhalten. Aber im Nachgang dann noch jeden verpassten Wurf auf den Triple auch noch abzufeiern, Artikel zu schreiben und einen Spieler, der 2 Jahre lang alles gewonnen hat, was man gewinnen kann, an den Scheideweg seiner Karriere zu stellen, zu schreiben, out zu callen, weil er jetzt das erste Mal ein bisschen mehr Gegenwind bekommt als sonst, das halte ich für falsch. Und wisst ihr warum? Weil wir aus dem Sport leider Situationen kennen, wo genau dieser Druck von außen, ich habe im Kommentar teilweise gelesen, er hat die gerechte Strafe bekommen. Das hat im Sport schon zu ganz anderen Momenten geführt. Und da sind wir, Gott sei Dank, glaube ich, noch lange nicht. Aber waren wir nicht alle erschrocken, als Cameron Menzies seine Hand auf die Pyrotechnik hält, sich bewusst verbrennt und dann mehrmals mit der Faust gegen den Tisch schlägt und sich seine ganze Hand demoliert? Waren wir darüber nicht alle erschrocken, erstaunt, woher das kommt? Weil wir nicht sehen, wie es in dem Spieler aussieht. Wir wissen doch gar nicht, hat der heute vielleicht vor seinem Spiel schon einen Scheißtag gehabt? und die Zündschnur ist eh schon kurz. Wir kennen doch Luke Littler, Cameron Menzies und wie sie heißen gar nicht. Wir wissen doch gar nicht, wie war deren Tag, bis sie zur Bühne gekommen sind. Das hat nichts mit Heiligsprechen zu tun. Aber wenn ich jetzt da noch vielleicht Öl ins Feuer gieße und solange das jetzt nur das eine war, bin ich damit fein. Okay, aber ich habe ein Problem damit, wenn Medien Spieler so schnell an den Pranger stellen oder so schnell an einen Scheideweg stellen. Weil wir eben die mentale Verfassung nicht sehen können. Und wir wissen nicht, wie es in jemandem drin aussieht. Und als ich im Sportstudium war, war mein Dozent, mit dem wir uns alle sehr gut verstanden haben, war der Schwager von Robert Enke. Und deswegen habe ich leider sehr nah mitbekommen, was passieren kann. Robert Enke, wer es nicht mehr weiß, Torhüter, Nationaltorhüter, der sich das Leben genommen hat. Weil der Druck, die mentalen Anforderungen zu hoch war. Als Familienvater, verheiratet mit Kindern, hat er als einzigen Ausweg gesehen, ich nehme mir das Leben. Und ich habe damals gesehen, was das mit Familienangehörigen und dem Umfeld macht, weil die gar nichts davon wussten. Die haben das nicht mitbekommen, obwohl sie die engsten Vertrauten sind. Weil der Druck von außen manchmal zu hoch wird. Und vielleicht bausche ich da ein bisschen was zu sehr auf. Aber wie gesagt, letzte Woche im Podcast habe ich gesagt, come on, das Thema ist doch gar nicht so groß. Aber als ich diesen Artikel gelesen habe, habe ich mir gedacht, jetzt wird das Thema unnötig groß. Und deswegen wollte ich das heute einfach nochmal ein bisschen thematisieren. Wir sind da mit Sicherheit, glaube ich, noch lange nicht. Ich glaube, Luke Littler ist noch lange nicht an dem Thema. Aber ich möchte jetzt schon darauf aufmerksam machen, weil Luke Littler ist 19. Und Luke Littler ist mit 19 in seiner Entwicklung, in seiner mentalen Entwicklung nicht ausgereift. Und wenn wir jetzt den Fehler machen würden und das weiter so treiben würden und ihn jedes Mal, wenn ich es moralisch nicht richtig finde, wie er sich verhält, ihn das spüren lasse, so wie in Brighton, dann kann das dazu führen, dass dieser Typ mental total ausbrennt. Ein anderes Beispiel, was nicht ganz so dramatisch ist wie das von Robert Enke. Früher gab es einen Tennisspieler, der hieß Björn Borg. Björn Borg hat 5-mal Wimbledon gewonnen. Das prestigeträchtigste Turnier im Tennis. Als er es das erste Mal nicht mehr gewonnen hat, hat er sofort seine Karriere beendet, weil er mental damit nicht klargekommen ist. Er ist mental damit nicht klargekommen. Der hat unter so enormen Druck immer Wimbledon gewonnen, dass er komplett daran zerbrochen ist, als er es einmal nicht gewonnen hat und hat seine Karriere mit 25 oder 26, glaube ich, beendet. Und Novak Djokovic spielt mit 39 immer noch. Das heißt, du bist mit Mitte 20 in der Blüte der Karriere. Und ich weiß nicht, ob wir wirklich wollen, dass Luke Littler irgendwann sagt, okay, höre ich halt mit Anfang, Mitte 20 auf, weil es mir zu blöd. Oder ich kann nicht mehr. Weil dafür, finde ich, ist Luke Littler zu gut und dafür tut er zu viel für den Sport. Da haben auch welche gesagt, Luke Littler tut gar nichts für den Sport und so weiter. Er spielt gut, aber für den Sport selber tut er nichts. Auch da sage ich, er ist doch gerade mal 2 Jahre dabei. Lasst ihn doch erstmal persönlich selber ankommen, diese Lehren machen, auch mal eine Krise überstehen, auch mal eine Niederlagenserie überstehen. Und dann wird er auch irgendwann realisieren und merken, okay, das und das Verhalten, das tut mir und meinem Spiel nicht gut. Da muss ich mich vielleicht anders verhalten. Der Sport hat mir sehr viel gegeben, jetzt gebe ich was zurück. Novak Djokovic hat mit Anfang 20 auch noch nicht jede PR-Nummer mitgemacht, um Tennis weiter voranzubringen. Das hat er dann gemacht, als er sehr viel von Tennis bekommen hat, dann hat er es zurückgegeben. Deswegen müssen wir Luke Littler schon, was sowas angeht, ein bisschen Zeit geben. Aber er hat dahingehend viel für den Sport getan, dass er gezeigt hat, ich kann auch als Jugendlicher, als ganz junger Erwachsener schon ganz große Erfolge in dieser tollen Sportart feiern und hat dadurch ganz, ganz viele Kinder und Jugendliche bewegt, einen Dartpfeil in die Hand zu nehmen, die vielleicht ohne ihn den Dartpfeil nicht in die Hand genommen haben. Er hat dafür gesorgt, dass andere Spieler besser geworden sind. Luke Littler hat die anderen Profispieler besser gemacht, weil die gemerkt haben, ey, ich muss mehr tun, ich muss mehr über mein Material nachdenken. Auf einmal haben auch Profis angefangen, längere Spitzen zumindest auszuprobieren, um mehr Platz im Triple und zu erhalten. Er hat den Sport vorangebracht und er bringt den Sport auch weiter voran. Und ich glaube, ob wir jetzt Luke Littler Fan sind oder nicht, sollten wir einfach dankbar sein, dass er da ist. Wir müssen nicht alles gut finden, was er macht, aber wir müssen auch aufpassen, dass wir jemanden nicht kaputt machen, den wir eigentlich vielleicht in dieser Sportart brauchen. Und das ist das, worauf ich hinaus will. Und deswegen sollten wir Leute auch nicht zu schnell an einen Scheideweg stellen, sondern ihnen auch einräumen, dass es schlechtere Phasen gibt. Und damit möchte ich dieses Thema auch schließen. Und hoffe auch, dass das auch medial nicht immer so ausgeschlachtet wird. Ich habe das jetzt am Beispiel von Luke Littler gemacht. Wir können das aber bei ganz, ganz vielen anderen auch machen. Ich habe selber Spieler bei mir, die ich betreue, die nicht wollen, dass die Zusammenarbeit mit mir bekannt wird, weil sie Angst haben vor der Schlagzeile. Das nur mal so als Insight. Weil sie Angst haben, was dann für ein Druck entsteht. Und ist das nicht dämlich? Ist das nicht schade? So ist nämlich die Welt da draußen. Weil man Angst hat, was die Schlagzeile ist. Oh, der braucht jetzt mentale Unterstützung. Das ist doch schade. Dabei sollte das doch das Normalste der Welt sein. Deswegen gibt es ja auch den Podcast, um euch einen Zugang zu diesen mentalen Themen zu geben. Um das zur Normalität werden zu lassen. Das einfach nur mal als kleinen Einblick. Es soll aber nicht vorbeigehen hier, ohne dass ihr einen Takeaway bekommt. Und der Takeaway hat nicht nur was heute mit dem Dartspiel zu tun. Der Takeaway hat was, ist jetzt ein wirklich mentaler Takeaway, einer, den ihr beim Spielen anwenden könnt, den ihr aber auch in eurem Leben anwenden könnt. Nämlich, achtet mal darauf, wann ihr anfangt und in welchen Situationen ihr anfangt, zu werten. Sei das eine Person, die eine Aussage trifft und einfach nur mal feststellen, oh ja, jetzt bewerte ich den, als den mag ich nicht, weil der etwas gesagt hat. Aber ich kenne ihn ja eigentlich gar nicht. Machen wir meistens bei Profispielern. Wir kennen nur die Aussage, aber wir kennen gar nicht, warum, in welcher Emotion hat er das gesagt. Ist der immer so oder war das nur heute so? Und dann könnt ihr das aber auch auf euer Spiel anwenden. Wann fangt ihr an, euch persönlich zu bewerten? Schon bei der ersten 26? Ich bin so ein Trottel. Oder in welchen Situationen fangt ihr an mit der Wertung, dass ihr es nicht könnt, dass ihr es nicht drauf habt, dass ihr schlecht seid? Weil die Situation müsst ihr erkennen. Weil wenn ihr da in den Momenten euch kennt und merkt, halt, jetzt fange ich an zu werten, dann wisst ihr, das ist mein Unterbewusstsein. Das ist mein negativer Glaubenssatz. Und da muss ich rein. Und wenn ihr das schon mal wisst, da fange ich an zu werten, dann könnt ihr eingreifen mit einer Atemtechnik, mit einer Pause bei der Trinkflasche, mit was auch immer. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten, die ich in meinen Coachings, in meinen Webinaren und auch meinen Online-Kursen, die genauso heißen wie der Podcast, auch weitergebe. Da gibt es viele Mittel einzugreifen und die sind individuell. Aber wichtig für euch ist rauszufinden, wann fangt ihr denn damit an? Weil diese Wertung kommt immer erstmal aus dem Unterbewusstsein. Die ist noch keine Realität. Erst wenn du danach handelst und weiterspielst, wenn du die nächste Aufnahme wirfst mit dem Bewusstsein, ja, ich bin eine Pfeife, dann wird's Realität. Und dann beeinflusst dein Dartspiel negativ. Wenn du aber merkst, halt, jetzt habe ich gerade, weil ich eine 26 geworfen habe, mir gesagt, ich bin so eine Pfeife, aber es stimmt doch gar nicht, es war doch nur eine Aufnahme. Hinter der nächsten Aufnahme kann doch vielleicht schon wieder eine 100, eine 121, eine 140 stecken. Dann hast du es geschafft, das zu drehen. Und das ist nicht leicht, aber deswegen heißt es ja mentales Training und nicht mentale Zauberei. Es ist aber Zauberei, wenn ich die Momente rausfinden kann und dann für mich drehen kann und die richtige Technik anwenden kann. Und wer dabei Unterstützung haben möchte, der kann sich sehr gerne bei mir melden, weil genau dafür bin ich da, um diese Momente zu erkennen und dann zu switchen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Schreibt gerne wieder in die Kommentare, was ihr zu diesem ganzen Thema denkt. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche auch wieder dabei seid. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Ciao.
Das war Mental Darts Master, der Podcast für mentale Stärke im Dartsport. Redaktion und Inhalt Johannes Lipsius. Postproduktion und Hosting KISTALK Media.